Auf den Bergen wohnt die Freiheit, auf den Bergen ist es schön, wo des Königs Ludwigs II. Alle seine Schlösser stehen.
Märchenkönig in Bayern.
Viel Geld, großes Haus, großes Königreich.
König Ludwig II. Und Schloss Neuschwanstein, Märchenprinz und Schloss und alles goldig und Prunk und...
Der, wo im Starnberger See ums Leben gekommen ist.
Also da gibt es halt gewisse Gruppen, die da sehr königtreu sind, die vermuten, dass er Mord war.
Und geheime Meuchelmörder, deren Namen man nicht kennt, haben ihn den Seeneig gestessen, indem sie ihn vorhin angrennt.
Den lieben wir doch heute noch, den König. Und Hohenschwanstein, das ist doch ein Schloss ohne Gleichen. Wir sind ja so froh, dass wir den König gehabt haben.
Das Klischee Ludwig lebt im Kern von der Andersartigkeit seiner Lebensform. Das macht ihn heute populärer denn je, das Leben in der Nacht. Die Separatvorstellungen der Opern Richard Wagners für ihn spielt eine Rolle. Und dann natürlich die Tragik des Todes, die wesentlich zur Mythenbildung um den König mit beigetragen hat. Und das dauert bis heute fort.
Bei den Nachtfahrten Ludwigs II. Durfte sich weit und breit niemand blicken lassen. Im Schlosshof herrschte tiefe Stille, die nur vom ungeduldigen Scharren der Pferde unterbrochen war. Endlich erschien der König, eine blitzende Brosche auf dem breitkrempigen Hut, im Sommer bisweilen in dem blausamtenen Königsornat. Der Vorreiter sprengte voraus, die Zügel in der rechten Hand, die weithin leuchtende Fackel in der linken. Mit Windeseile folgte das vom Kutscher geleitete Fahrzeug, zu dessen Seite der Stallmeister, trotz steiler Gebirgswege, in schärfstem Tempo.
Der einsame König, die prächtige Kutsche, die sternenklare Winternacht. Das ist das Bild, das von Ludwig II. Geblieben ist. Genau so, wie er es sich gewünscht hatte.
Ein ewig Rätsel will ich bleiben, mir und anderen.
Das Kind hieß einige Tage lang Otto. Dann bat der Großvater, dass es Ludwig genannt werde, da es am Ludwigstage, seinem Geburtstage, geboren ward.
Es ist der 25. August 1845. Die Mutter des Neugeborenen ist die 19-jährige preußische Prinzessin Marie, der Vater Kronprinz Maximilian von Bayern. Das Sagen aber in Land und Schloss hat der Großvater, König Ludwig I. Nervös, intelligent und despotisch. Selbstverständlich wird der Enkel auf den Namen Ludwig getauft. Den Namen Otto bekommt das Brüderchen, das 3 Jahre später im April 1848 auf die Welt kommt. Zu diesem Zeitpunkt sitzt der Vater bereits als König Max II. Auf dem Thron. Der alte König Ludwig I. hat wegen seiner Affäre mit Lola Montes abdanken müssen. Jetzt ist der kleine Ludwig Kronprinz und hat schon bald eine königliche Lieblingsbeschäftigung, wie der Großvater stolz berichtet.
Bei der Christbescherung bekam er das Siegestor aus Bausteinhölzern, das er errichten kann. Zu bauen liebt er, vorzüglich, überraschend. Ich erkenne auffallende Ähnlichkeit im künftigen Ludwig II. Mit dem politisch toten Ludwig I. Auch in seiner Anhänglichkeit an seine Erzieherin finde ich mich wieder.
Als Spielgefährten müssen der Bruder Otto und Wittelsbacher Cousins herhalten. Keiner reißt sich um dieses Vergnügen, denn der Erzieher hat die Order ausgegeben, der Kronprinz ist immer der Erste. Stets müssen sie ihm den Sieg lassen. Spielt man Fronleichnamsprozession, stolziert Ludwig in königlichem Gang an der Spitze. Einmal, die Brüder sind 12 und 9 Jahre alt, findet man sie im Park. Otto liegt gefesselt und geknebelt auf dem Boden und hat ein Taschentuch um den Hals, an dem Ludwig zerrt. Er ist mein Vasall und wagt es, ungehorsam zu sein. Ich muss ihn hinrichten. Vater Maximilian erfährt davon und bestraft seinen Ältesten in gewohnter Härte. Der König hält Schläge für das richtige Erziehungsmittel, um aus seinen Söhnen tüchtige Fürsten zu machen. Mit dem fantasievollen Sohn kann er nichts anfangen. Für ihn sind Mäßigung und Pflichterfüllung die Tugenden eines Herrschers, die es gilt, den Kindern möglichst früh nahezubringen. So dürfen sie sich bei Tisch nicht satt essen. Der hungrige Ludwig schleicht sich regelmäßig zu einer Hofdame, die ihn mit Kaffee bewirtet. Es wird ein schwarzer Tag, als der Vater davon erfährt.
Oft ist mir später die Frage gestellt worden, ob der König ein besonderer Feinschmecker gewesen sei.
Der Hofkoch Theodor Hirneis berichtet in seinen Memoiren davon, wie Ludwig sich später als König schadlos hielt für die Entbehrungen der Jugendjahre.
Kein Zweifel, dass er gern, gut und reichlich aß. Dass er ärgerlich wurde, wenn unvermeidbare Verzögerungen beim Servieren eintraten. Und dass er auch Qualitäten sehr wohl zu unterscheiden wusste.
Beim Tod seines Vaters am 10. März 1864 ist Ludwig erst 18 Jahre alt. Schwungvoll schreibt er quer über die ganze Seite seines Tagebuchs: König.
Entscheidend ist, dass er eben sehr, sehr früh durch den Tod des Vaters ins Amt gekommen ist. Es fehlt eben ein ausführliches Studium, es fehlt eine weitergehende Ausbildung. Er war im Kern ein Jugendlicher, als er auf den Thron kam.
Ferdinand Kramer, Professor für bayerische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Zunächst mal muss man wahrscheinlich generell sagen, dass Ludwig II. Natürlich im Besonderen auf Minister und Berater angewiesen war. Das hat mit seiner Jugend am Anfang zu tun. Und das andere ist die Frage einer deutschen Einigung, die spätestens seit 1848 auf der Tagesordnung stand. Und damit war für Bayern die Frage, wie weit man die 1806 errungene staatliche Souveränität erhalten und fortentwickeln kann.
Bereits zur Zeit von Ludwigs Thronbesteigung strebt Preußen nach der Vormachtstellung unter den deutschsprachigen Ländern. Um sie zu erreichen, muss es den mächtigsten Konkurrenten ausschalten. Die Habsburger Monarchie. Das gelingt im sogenannten Deutschen Krieg von 1866, den der preußische Kanzler Bismarck ebenso genial wie skrupellos inszeniert. Preußen siegt, Bayern verliert und gerät ab diesem Zeitpunkt immer stärker in die Abhängigkeit von Preußen. Es folgt 1870 der gemeinsame Krieg gegen Frankreich und 1871 die Gründung des Deutschen Kaiserreichs.
Beides wollte Ludwig II. Nicht. Er wusste genau, dass die Souveränität Bayerns eben auch verknüpft ist mit der Souveränität des Königs. Wenn das Land Souveränität verliert, verliert der König an Souveränität und Einfluss. Und es war mit seinem Idealbild eines Königs kaum vereinbar.
Rückzug und Verweigerung. Das sind die einzigen Waffen des jungen Königs gegen die Bismarcksche Dynamik. Ludwig weigert sich, an der Spitze der bayerischen Truppen in den Krieg zu ziehen und er weigert sich, bei der Siegesfeier in Versailles dabei zu sein. Als Bismarck ihn dann aber bittet, dem Preußenkönig in einem persönlichen Schreiben die Kaiserkrone anzutragen, da weigert sich Ludwig nicht. Erst nach dem Tod Ludwigs II. Wird bekannt, wie viel Bismarck dieser Kaiserbrief wert war. Rund 5 Millionen Goldmark flossen im Gegenzug in die Privatschatulle des bayerischen Königs. Ludwig braucht das Geld, um sich eine Traumwelt aufzubauen, in der er ein wahrer König sein kann und nicht die Marionette bismarckscher Politik.
Diese Schlösser waren für Ludwig II. Rückzugspunkte. Dass da Besucher reinkommen, das war nicht in seiner Absicht. Also es waren in erster Linie Rückzugsreservoirs für ihn.
Allerdings bringt die ungeliebte moderne Zeit auch Erfreuliches. So ist Ludwig in seiner Jugend ein begeisterter Fotograf. Später nutzt er alle Erfindungen der Epoche, um seine Märchenwelt möglichst realistisch in Szene zu setzen. Stahlträger verhelfen Neuschwanstein zu seiner Größe. Eine ausgefeilte Technik gibt der Grotte in Linderhof ihren Zauber.
Der Grottenbesuch, der meist nachts stattfand, hatte etwas Programmmäßiges. Der König bestieg mit einem Lakaien einen vergoldeten und versilberten Kahn in Form einer Muschel und ließ sich auf dem durch einen unterseeischen Apparat bewegten Wasser herumrudern. Unterdessen hatten sich der Reihe nach die fünffarbigen Beleuchtungen abzulösen. Fantastisch schimmernde Wellen, Felsenriffe, Schwäne, Rosen, das Muschelfahrzeug und der dahingleitende Märchenkönig. Wer aber hinter die Kulissen blickte, fand einen abgehetzten Elektrotechniker und 7 von Arbeitern ständig geheizte Öfen, welche die Temperatur von 16 Grad Réaumur hervorbringen und unterhalten mussten.
Äußerlich aber muss alles aussehen wie damals, in den goldenen Zeiten des 17. und 18. Jahrhunderts, als ein Herrscher noch wahrhaft herrschte, umgeben von Frauen wie der französischen Königin Marie Antoinette, mit deren Büste sich Ludwig in langen Nächten gerne unterhält. Ganz Bayern wartet auf eine Heirat des Königs. Anno 1867 scheint es soweit zu sein. Ludwig gibt seine Verlobung mit Prinzessin Sophie bekannt, Schwester der verehrten Kaiserin Elisabeth. In würdevoll pathetischen Briefen spricht er seine Braut als Elsa an und unterschreibt mit Heinrich, dem Namen eines mittelalterlichen Königs. Elsas Lohengrin will er offenbar nicht sein. Nach 10 Monaten wird die Verlobung still und ohne Erklärung gelöst. Die Münzen und Bilder, auf denen das Paar abgebildet ist, verschwinden aus den Geschäften. Und Ludwig schreibt erleichtert in sein Tagebuch: Nicht ging das Entsetzliche in Erfüllung. Ludwig ist 15 Jahre alt, als er zum ersten Mal ein Werk von Richard Wagner auf der Bühne sieht. Er weint vor Ergriffenheit. Lohengrin, die Geschichte des Gralsritters und Königssohns, der mit einem Schwan anreist, um Elsa von Brabant zu beschützen, aber nie nach seinem Namen gefragt werden darf. Das ist genau das Richtige für den Königssohn Ludwig. Wagners Opern entführen ihn in eine mittelalterliche Götter- und Heldenwelt, in der alles so ist, wie er es sich erträumt. Direkt nach seinem Amtsantritt holt Ludwig Wagner nach München. Die niederen Sorgen des Alltagslebens will ich von ihrem Haupte auf immer verscheuchen, versichert er dem schuldengebeutelten Komponisten.
Die ersehnte Ruhe will ich Ihnen bereiten, damit Sie im reinen Äther Ihrer wonnevollen Künste die mächtigen Schwingen Ihres Genius ungestört entfalten können.
Kein Zweifel, die Wagnersche Dichtung färbt auf Ludwigs Sprache ab. Auch sonst richtet sich der junge König freudig nach dem Wort des Meisters. Der nutzt das so gründlich aus, dass das Volk zu murren beginnt. Irgendwann weigert sich das Kabinett, Wagners ungeheure Geldforderungen weiterhin zu erfüllen. Der verlangt daraufhin ein neues Kabinett und geht damit endgültig zu weit. Der König muss seinen Lieblingskomponisten wegschicken. Größer noch als Ludwigs Trauer über die Trennung ist wohl sein Schmerz angesichts der Grenzen königlicher Macht.
Sein Idealbild ist eben das absolute Königtum eines Sonnenkönigs Ludwigs des 14. in Frankreich, idealtypisch rekonstruiert auf Herrn Chiemsee. Davon ist er natürlich in seiner Zeit in Realität sehr, sehr weit entfernt. Zum einen ist der König eingebunden in eine Verfassung, die eben bestimmte Grenzen auferlegt. Zum anderen haben wir eine weitergehende politische Entwicklung der Gesellschaft. Die 1860er Jahre sind ja auch die Jahre der Parteienbildung. Die formieren sich die politischen Gruppen im Landtag und artikulieren zunehmend eben auch ihre Interessen. Also insofern ist sein Ideal eines Königs immer weiter entfernt von dem, was eben politische, verfassungsmäßige und gesellschaftliche Realität im Land ist.
Vor allem in der Hauptstadt hat der König keinen guten Ruf. Zu Beginn seiner Herrschaft schauen die Münchner noch voller Rührung auf den jungen Mann, der, offenbar gebrochen vor Schmerz, hinter dem Sarg seines Vaters einherschreitet. Die großen dunklen Augen und das schwarze Haar geben Ludwig das Aussehen eines Märchenprinzen. Und mit seiner Körpergröße von 1,91 Meter überragt er alle in seiner Umgebung. Zudem ist er ein exzellenter Reiter und bleibt es bis zum Schluss. Ansonsten aber schwindet die Schönheit rapide. Die Liebe zu Süßigkeiten bringt den König um seine Zähne und lässt die Figur zerfließen. Weil er fast nur nachts unterwegs ist, wird sein Teint weiß und talgig. Dazu kommt, dass er bei festlichen Anlässen eine besondere Gangart pflegt, die er für besonders majestätisch hält. Mehrere Augenzeugen berichten davon.
Weit ausschreitend warf er seine langen Beine, als ob er sie von sich schleudern wollte, und trat dann mit dem Vorderfuß auf, als wollte er mit jedem Schritt einen Skorpion zermalmen. Dabei streckte er den Kopf ruckweise seitwärts und senkte ihn dann automatenhaft auf die Erde herab.
Es lässt sich ausmalen, wie die spottlustigen Bewohner der Münchner Vorstädte diesen Anblick kommentieren. Und wie der sensible König sich daraufhin konsterniert zurückzieht in die Umgebung, in der er sich sicher fühlt.
In seinen Schlössern, in den Bergen, sodass eben auch hier in der Stadt, wenn man so will, die repräsentative Mitte, die gesellschaftliche Mitte gefehlt hat. Man darf ja nicht vergessen, dass die gesellschaftlichen Hierarchien ganz stark eben auf den Hof und auf den König ausgerichtet waren. Und dass da dann zeitweise und immer öfter dann eben eine Leerstelle war, hat viele Münchner eben auch geärgert.
In den letzten Jahren seines Lebens begann man in allen Kneipen über ihn zu tuscheln, wobei man meist vom Herrn Huber sprach, um ungestraft über Ludwig losziehen zu können.
Ist der König am Ende seines Lebens regierungsunfähig? Befürworter dieser Theorie verweisen auf Berichte, die das eindeutig belegen sollen. Gegner haben entsprechende Gegenaussagen parat. Die Tagebücher sind interpretierbar. Eine psychiatrische Untersuchung hat es nie gegeben. Und auch von den Historikern ist das Thema Ludwig II. Überraschend spärlich bearbeitet. Offensichtlich, so Ferdinand Kramer, galt das Interesse bisher eher dem Mythos als den Fakten.
Wir haben eine riesige öffentliche Aufmerksamkeit für die Schlösser und das Ganze drumherum. Wir haben eigentlich eine sehr dürftige Forschung. Nicht einmal die Presse zu Ludwig II. Ist systematisch analysiert. Wir haben umfangreiche Gesandtschaftsberichte, die in allen möglichen europäischen Archiven lagern, die nicht vernünftig ausgewertet sind. Auch die Finanzen Ludwigs II., die an sich hier im Wittelsbacher Hausarchiv gut dokumentiert sind, sind nicht wirklich systematisch ausgewertet.
Dasselbe gilt für die Akten, die der König während seiner Amtszeit unterzeichnet hat. Einige Rückschlüsse lassen sich dennoch ziehen.
Da sieht man sicherlich eine Entwicklung, dass am Anfang er reger beteiligt war und dann der Rückzug immer stärker wurde. Allerdings blieb er aufmerksam. Seine Unterschrift war eben für viele Dinge nach wie vor notwendig. Die Minister wussten in aller Regel, wo er sich aufhält, wo man ihn erreichen kann, wo man seine Unterschrift einholen kann etc. Aber gerade in so einer entscheidenden politischen Phase wie eben 1860er Jahre oder Anfang der 1870er Jahre, da hätte man sich sicherlich einen präsenteren König vorstellen können. Und als ja dann die verbliebene Staatlichkeit Bayerns zunehmend auch in Konkurrenz trat mit dem, was das Reich und der Kaiser repräsentierte. Man hat versucht, dem insofern gegenzuwirken, als das Bild von Ludwig II. In Postkarten in vielen Formen immer wieder unter die Leute gebracht wurde. Aber es kann natürlich die persönliche Präsenz des Herrschers nur bedingt kompensieren.
Auch die wachsenden Schulden des Königs beunruhigen seine Umgebung. Beim Bau der Schlösser wird an nichts gespart. Und kaum ist ein Projekt fertiggestellt, gibt es schon den nächsten Plan. Dazu die bizarren Verhaltensweisen und Gerüchte über angebliche homosexuelle Neigungen. All das führt schließlich zum finalen Drama um die Entmündigung des Monarchen im Juni 1886. Als Grundlage dient ein Gutachten, das die bayerische Regierung in Auftrag gegeben hat. Darin verweisen die Ärzte, unter ihnen der Psychiatrieprofessor Bernhard von Gutten, auf Ludwigs geisteskranken Bruder Otto und konstatieren, dass nun auch der König unheilbar seelengestört sei. Als Gutten dem hochgeborenen Patienten diese Diagnose persönlich in Neuschwanstein mitteilt, moniert Ludwig sofort, dass er nie persönlich untersucht worden ist. Dennoch fügt er sich. Nachdem er einen Tag zuvor eine erste Kommission unter Drohungen nach München zurückgeschickt hat, lässt er sich diesmal ohne Gegenwehr nach Schloss Berg am Starnberger See bringen, das zu einem komfortablen Gefängnis umgerüstet worden ist. Am folgenden Abend bricht Ludwig in Begleitung Guttens auf zu einem Spaziergang im Schlosspark. In derselben Nacht findet ein Suchtrupp die Leichen der beiden im See.
Es gibt alle möglichen Theorien. Die Fakten reduzieren sich dann eben auf den Umstand, dass zwei Menschen danach tot sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ludwig II. Den Guten angegangen hat und er dann eben anschließend zu Tode gekommen ist, ist die wahrscheinlichste. Darüber hinaus, und da kann man sich eigentlich auch, denke ich, oder sollte man sich nicht weiter beteiligen, wenn dort neue Quellen auftauchen, dann wird man sich eben diesen Fakten begnügen müssen und ansonsten ist der Fantasie Raum geschaffen.
Der Tod des Königs am 13. Juni 1886 bewegt bis heute die Gemüter. Besonders hartnäckig kursiert das Gerücht, der König sei bei einem Fluchtversuch hinterrücks erschossen worden. Um das zu belegen oder auszuschließen, fordern treue Anhänger des Märchenkönigs seit langem eine Exhumierung der Leiche. Beim Historiker Ferdinand Kramer stoßen sie damit auf Unverständnis.
Es gibt ja Familie von Ludwig II. Man muss mal umgekehrt fragen, würden Sie, nur um die Neugier zu stillen, irgendeinen Verwandten obduzieren lassen? Und das andere ist, dass dieses Land vielleicht ganz gut mit diesem Mythos lebt. Die Neugier bleibt und das dient vielleicht dem Tourismus und den Schlössern und von mir aus auch dem Markennamen Bayern in der Welt vielleicht mehr, als dass man dieses Rätsel löst.